Zusammenhalt des Gotteswortes, wo alles gemessen ist, gezählt, gewogen und genannt. Es braucht nur ein wenig Sauerteig. Ein Weib, welches ein wenig Sauerteig in die drei Maß Mehl hinein, was habe ich getan? Verbarg. Also es darf niemand merken. Ne? Ist schon klar. Ne? Wenn das gelungen ist, was ist dann gelungen? Dann ist das Ganze zerstört. Von Gott vollständig abzulehnen. Augenblick. Auch unser Passa, Christus ist geschlachtet. Deshalb lasst auch uns Festfeier halten, denn wir wurden ja nach dem alten Menschen mit ihm gekreuzigt. Sind mit ihm nach dem alten Menschen am Kreuz gestorben. Wurden mit ihm begraben. Aber dann auch auferweckt und durch alle Himmel gefahren und versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Sodass unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Das sind göttliche Realitäten, die wir im Glauben wahrnehmen und besitzen können. So, und völlig geworden sind. Also habe ich gesagt, einen Augenblick. Erste Festordnung. Beschlagnahmt der Apostel Paulus als Vorbild für uns. Ein Lamm wird geschlachtet ohne Fell. Eine einzige Garbe wird dargebracht. Ja, wir können dann später mal die Stelle genau lesen. Ein Lamm ohne Fell. Eine einzige Garbe wird dargebracht. Und dort heißt es, alles muss, was Brot in uns sind oder Brot Gottes erscheint, vollständig ungesäuert. Ah, bitte. Nach dem Fest des Passa, wo das Lamm geschlachtet wurde, also Golgatha, sind ja nach dem Gesetz sofort 7 Tage Festordnung, Stichwort, Fest der ungesäuerten Brote. Das heißt, im Moment, wo das Passa-Lamm Gottes geschlachtet ist, erst ist was möglich. Dass aus Sündern Heilige von einem Moment gemacht werden. Ungesäuert. 7 Tage lang. Und das sagt Paulus, das ist unser Vorbild. Also ungesäuert. Das Gesetz fährt weiter. 7 Sabbate später, nach Passa, ist das Fest der Sabbate. Nochmal, Passafest, bei der Gerstenernte sind wir. 7 Wochen später, 7 Sabbate später, Fest der Sabbate in Israel, zur Zeit der Weizenernte, das ist jetzt Israel, wenn wir vollendet sind, kommt Israel dran. Weizenernte und die Brote, die dort, und was ist denn 7 Wochen nach Golgatha geschehen? Am 50. Tag nachher. 7 mal 7. Pfingsten in Jerusalem, das gewaltige Brausen und Geschehen. Und was lesen wir da? Vorschrift im Gesetz beim Fest der Sabbate am 50. Tag. Da sind die Brote gesäuert. Das sind die Brote mit Sauerteig. Was heißt das? Pfingsten ist Auftakt zum 1000-jährigen Reich, wo das Gesetz ausgehen wird. Sauerteig. Darf ich doch mal Atem holen? Liebe Geschwister, hören wir hier Dinge, die kein Ohr hören kann, ne? Ohne uns auszurotten. Dinge sehen, die kein Auge gesehen hat. Gestern Abend auch. Die vorigen Stunden auch. Ja, liebe Geschwister, dort dürfen wir so weiterfahren. Unten ist ein Bahnhof. Etliche haben ein Auto. Braucht niemand hier in Verlegenheit zu kommen. Das Reich der Himmel. Gleich einem Sauerteig, welchen ein Weib nahm und unter 3 Maß Mehl verbarg, bis es ganz durchsäuert war. Ist das eine Katastrophe vor Gott? Ist es gut, dass er diese Dinge, die sind ja nicht auf der Erde nur der Niederschlag, der Schatten, der Vorgänge unter den Geistern in der unsichtbaren Welt, im ganzen Weltall. Ist es gut, wenn Gott diese Dinge von Grundlegung der Welt an verborgen hat? Warum können wir es heute ertragen? weil wir in die Herrlichkeit der Gnade Gottes versetzt sind. Unser Leben mit Christo in Gott verborgen ist. Kann man da etwas ertragen? Wie viel kann denn die Liebe ertragen, die ausgegossen ist in unser Herzen? Schon ein bisschen, ja. Allerhand, ne? Nein. Alles tragen und alles ertragen. Und diese Liebe rechnet das Böse nicht zu. Auch dass die Eifer für das Gesetz waren in Jerusalem, rechnen wir ihnen das zu. Wir freuen uns sogar, dass Gott so gnädig war und zuschaute, bitte, aber nur 40 Jahre lang. Bitte, da habe ich recht. Was geschah nach 40 Tagen? Wie viele Gerechte waren in Jerusalem, als es zerstört wurde? Tausende, wenn nicht Zehntausende. Sodom hätte Gott geschont, wenn nur 10 Gerechte gewesen wären. Bitte. Und Jerusalem schont er nicht, wenn Tausende, Zehntausende Juden sind, die an Christus glauben. Schont er nicht. Gesetz. Gnade oder Gesetz. Wo Gesetz noch atmet, noch eine Rolle spielt, ist die Schlusskatastrophe sicher. Ganz sicher. So. Sauerteig. Jetzt gucke ich auch noch an die Uhr. Ah. 11:06. Wir gehen noch an den Schatz im Acker. Ja. Das Reich der Himmel ist gleich einem im Acker verborgenen Schatz, welchen ein Mensch fand und verbarg. Oh. Warum sage ich auch? Beneide ich diesen Schriftsteller hier. Die Würze in der Kürze. Welchen ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Und kauft nicht nur gerade das Stück 10 Quadratmeter, wo er weiß, wo der Schatz ist, sondern kauft gleich den ganzen Acker. Hat ihn aber alles gekostet, was er hatte. Verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Ich betone noch in dem Wortlaut, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Bitte? Eigentlich sollte man gar nicht mehr sagen müssen. Wir wissen jetzt schon, ist gleich einem im Acker. Was bedeutet Acker? Das ganze Weltall. Die ganze Schöpfung. Und da drin ist ein verborgener Schatz. Irgendwo in dieser Welt. Welchen ein Mensch, wissen wir auch schon, das ist des Menschen Sohn. Welchen ein Mensch unfassbar. Ja, wer hat dann diesen Schatz im Weltall zuerst verborgen? Wer? Ist Gott, der Vater, auch ein Mensch? Gott ist der Originalmensch, dürften wir lernen. Staunen. Und wir. Was ist der Mensch? Ein Mensch, das ist des Menschen Sohn, sagt Jesus. Aber sagt dieser Sohn des Menschen nicht an einer Stelle, der Sohn tut nichts, er habe es denn zuvor den Vater tun sollen. Also, unter Mensch haben wir wen zu verstehen? Sowohl den Vater als den Sohn. Klar. Er ist der einzige Originalsohn des Originalmenschen. Ein Mensch, Jesus Christus, erfindet er der Sohn, findet im Weltall der Schöpfung eines Tages einen Schatz, den wer verborgen hat, der Vater. Und vor Freude darüber geht er hin, ich sage es gerade wie ein Lamm, und verkauft alles, was er hat. Hat Jesus Christus etwas gehabt vor seiner Erniedrigung? Hat er alles preisgegeben? Ist einer verlorenen Welt verkauft? Zu welchem Preis? Hey, kommt her zu mir alle, die ihr durstig seid und Hunger habt. Kauft bei mir, geschenkweise. Kauft bei mir, geschenkweise. Ist das Jesaja 45 oder dort herum? Bitte? Ja, Jesaja 45. 55, gut. Vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Und kauft jenen Acker. Aha. Ja, wir haben doch gemeint, das Weltall gehöre unserem Herrn. Gott. Jawohl. Aber als Besitzer dieses großen Werkes hat er es einem Verwalter für so und so viel Zeit zu treuen Händen vollständig vertraglich verpflichtet übergeben. Wie nennt unser Gott diesen Verwalter der Ungerechtigkeit? Jetzt wissen wir schon weiter. Wie nennt unser Gott diesen Verwalter der Ungerechtigkeit, zu dem ist er geworden? Heute noch, bis heute. Er ist der Gott und der Fürst dieses Zeitalters. Und er ist der Fürst des Kosmos. Hat Gott ihn eingesetzt. Und zwar rechtsgültig eingesetzt als Fürst. Und zwar nicht als Fürst von Liechtenstein oder Monaco. Denn in der Schrift bedeutet der Begriff Fürst punkto Bewertung der Höhe nach, dem Range nach, kommt zuerst der Begriff Gott und dann gleich der Begriff Fürst. Gott, El im Hebräischen und Griechischen Theos, El und Theos, und dann kommt gleich der Begriff Fürst. Achon heißt das im Griechischen. Ache heißt Anfang. Ein Achon ist ein Fürst von Anfang an. So. Und in Offenbarung 1 lesen wir, Christus ist der Fürst der Könige. Also welcher Rang ist höher, König oder Fürst? Fürst. Und das ist Satan, der Fürst, dem Gott das ganze Weltall übergeben hat. Wo wird das offenbar mit diesen Worten? Bei der Versuchung. Bei der Versuchung. Satan führt ihn, den Herrn, jetzt erniedrigt, hingegangen, alles preisgegeben, was er hat, zur Erlösung, um den Acker frei zu kaufen. Sind wir um einen Preis erkauft? Ist ein Kaufpreis bezahlt worden? Nein, nicht nur ein Kaufpreis, sondern ein Kaufpreis in Form eines Lösegeldes. Da ging Jesus an die Stelle, wo wir vom Satan umklammert im Totenreich sitzen, für immer. Dass wir frei wurden. Also, diese Rechtslage ließ Gott nichts anderes übrig, als dass er einen teuren Preis, ein Lösegeld bereit war auszuhändigen, nämlich die Seele des heiligen Gottes Jesu Christi, die Gewalt dessen, der die Gewalt des Todes hat, geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Aha. Jetzt ist da die Frage, wer ist jetzt dieser Schatz? Wer ihn zuerst verborgen hat, ja, er ist ja verborgen im Weltall. Kann nur Gott sein. der Sohn des Menschensohn entdeckt eines Tages in diesem Weltall, für ihn eine Katastrophe, findet er einen Schatz. So wunderbar in seinen Augen, so herrlich, dass er sagt, also, das ist für mich alles wert. Da gebe ich alles, was ich habe, preis. Ja, jetzt schlagen wir auf. Ich sage nichts. Mal zweimal, bitte. Also, der Sohn findet den im Weltall verborgenen Schatz. Ne? Der wurde jetzt schon einmal verborgen vom Vater. Jetzt findet er ihn, was macht er ihn? Er nimmt ihn gleich durch den Mantel und haut ab. Ne? Was macht er? Er verbirgt ihn noch einmal. Also er macht, der Sohn macht jetzt genau das, was der Vater vorher gemacht hat. Wer weiß jetzt um diesen Schatz im Weltall? Nur der Vater und der Sohn ist vor aller Welt verborgen. Die Weisheit Gottes nach 1. Korinther 2, Vers 7, die ist auch zweimal verborgen. Wir reden aber Weisheit Gottes, die Verborgene in einem Geheimnis. Das heißt, Heiligtum und Allerheiligstes sind zwei verborgene Dinge. Eines wunderbarer als das andere. Was lesen wir in Epheser 3, Vers 4 und 9? Epheser 3, Vers 3. Dass mir in Bezug auf euch durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, worin ihr beim Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus. Das weiß niemand als Christus. Worin besteht jetzt das Geheimnis des Christus? Dürfen wir sagen, in uns. In der auserwählten Schar der Glieder des Leibes des Christus. Ist das ein Geheimnis? Wem geoffenbart? Nur dem Apostel, der hundertprozentig Gnade verkündet und das sonst nichts dulden kann. In dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern, Generationen, den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Apostel im Geiste, dass die Nationen jetzt mit Leib und so weiter sein dürfen und sind. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade geworden, den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern von Grundlegung der Welt an verborgen war. Wir machen gerade noch, anstatt weiterzulesen, den Sprung nach Kolosser 1, 26 und 27. Ich versuche vorhin noch zu lesen. Ja, es ist ihm gegeben, das Wort Gottes zu vollenden. Vers 26. Das Geheimnis, welches von den Zeitaltern und den Geschlechtern vorher verborgen war, jetzt aber offenbart worden ist, denen Gott kundtun wollte, welch der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen, welches Christus in euch ist. Da haben wir es. Und im gleichen Kolosserbrief, Kapitel 2, die ersten Verse noch. Denn ich will, auch ein Wille, dass ihr wisset, welch großen Kampf ich um euch und die in Laodicea habe und so viele mein Angesicht im Fleische nicht gesehen haben. Da spricht ja auch der Geist Christi in ihm. Ne? Der hat den Kampf. Wir alle haben ihn nach dem Angesicht nicht gesehen, Christus. Nicht nur Paulus, nicht? Auf dass ihre Herzen getröstet sein mögen, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses. Oh. Zu allem Reichtum der Gewissheit. Das würde uns ja reisen, nicht wahr? der vollen Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, was wir darstellen. Das Geheimnis des Leibes des Christus ist der im Acker in diesem Weltall verborgene Schatz. Wir sind nicht von der Welt, denn das hat der Vater verborgen, der Sohn gefunden. Aber der ist in der Welt, stimmt's? Der Schatz ist in der, im Acker. Zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, in welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Gut. Acker, zweimal verborgener Schatz. Und jetzt das Wunderbare. Vor lauter Freude an uns, als Geschenk Gottes, des Vaters, weil er so leidenswillig war, für die ganze Welt alles zu verkaufen zugunsten einer verlorenen Welt. Und dann, um unseretwillen, einen Leib hast du mir bereitet, der Niedrigkeit, dass er überhaupt, wie das Gesetz fordert, nach dem Fleisch geschlachtet werden konnte und Blut fließen konnte. Denn es gibt keine Vergebung nach dem Gesetz, bitte nicht nach Gott. Nach dem Gesetz ohne Blut vergießen, das fordern die heiligen Engel, bitte, nicht Gott. Hat er keinen Wohlgefallen daran, hat selber gar nicht gewollt. Können wir da mal freier atmen, so ins Herz unseres Gottes hineinschauen zu können, dass alle diese unheimlichen Dinge ja nicht aus seinem Herzen kommen, sondern nur schweren Herzens genehmigte Dinge, um einmal den Geschöpfen ihre Anträge und ihre Weisheit zur Durchführung zu genehmigen, für kurze Zeit zum Glück. In welchem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und des Wissens. Und was macht jetzt unser Herr? Vor Freude an diesem Geschenk Gottes uns, in welchen er ihm einen Herrlichkeitsleib bereitet. Und wir sind die letzten Glieder jetzt noch. Und dann ist dieser Herrlichkeitsleib vollendet. Vor Freude an uns, Halleluja, geht er hin und kauft nicht nur uns, sondern den ganzen Acker. Also, dass die ganze verlorene Welt auch gerettet wird, hat sie wem zu verdanken? Uns. Ja, das heißt, uns, warum? Weil der Herr so Freude hat an uns. Ne? Ja. Verstehen wir jetzt von gestern Abend? Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir, das, was nichts ist in der Welt und das Unedle und die Unmündigen, denen offenbarst du die Dinge, die kein Auge gesehen hat. Und so weiter. Geht er hin, verkauft alles, was er hat, sich entleert völlig und kauft den Acker. Wer ist jetzt der Eigentümer der ganzen Schöpfung samt Inhalt? Rechtmäßig. Unser Herr. Halleluja, Amen. Ja.
Kolosser 2, Vers 10. In ihm sind wir bereits schon zur Fülle gebracht.
Jawohl.
Das dürfen wir jetzt im Glauben schon fassen. Und damit das Ganze all im Glauben schon jetzt,
jawohl,
auch von Gott her gegeben für, ja, uns betrachten. Das ist ganz wunderbar.
Ja, ja. So. Noch zwei Brüder danken mit uns. Die Gleichnisse Jesu nach Matthäus 13. Sieben ausgewählte Gleichnisse. Wir kommen nun an die beiden letzten. Das Gleichnis von der einen sehr kostbaren Perle und das siebte Gleichnis vom großen Schleppnetz der Großendfischerei. Wir überblicken bei der Gelegenheit noch einmal die vorangegangenen Gleichnisse in Bezug auf die Begründung, warum Gott diese Dinge von Grundlegung der Welt an seinen Geschöpfen verborgen hat, im ganzen Weltall. Weil sie einerseits zu tragisch, mit schwerem Inhalt befrachtet sind, und andererseits, weil sie so kostbar sind, so köstlich, allerheilig, zart, wunderbar. Beim Seemann, das Gott selber, der nur guten Samen sät, auf der ganzen Wegstrecke von Beginn bis Ende der Schöpfung, und die Tragik, dass nur ein Viertel, ungefähr ein kleiner Teil, das Wort Gottes vorerst aufnimmt. Das unter die das Steinichte gesäte, unter die Dornen gesäte, kommt dazu, den Weg längs hin, positiv von Gott, einmalig, aber dann nicht zum Fruchtbringen gekommen, aber zur Nahrung von Lebewesen in der Schöpfung. Wir haben gesehen, dass bei allem Negativen Gott es nicht nur immer gedenkt, gut zu machen, sondern diese Güte Gottes, die ist ohne Anfang und ohne Ende. Wir singen ja immer wieder fröhlich drauf los, seine Güte währet ewiglich. Seine Güte währet ewiglich. Gott sagt, Güte, meine Güte ist besser als Leben. Das heißt, anders ausgedrückt, wenn Gott nicht gütig sein dürfte, würde er lieber nicht leben. Und seine Güte geht über die Himmel hinaus. Naja, da ist er zu Hause. Ne? Die Güte Gottes. Jetzt das Primitivste, Gewaltigste, wie wir wollen. Bei den 10 Plagen in Ägypten unter Mose und Aaron haben wir einen Psalm, der diese Dinge herausgreift. Und durch den ganzen Psalm, ich weiß nicht mehr auswendig, sind vielleicht 30 Verse oder so, alles Gerichte Gottes, und jeder Vers endet, denn seine Güte währet ewiglich. Er sandte Hundsfliegen, denn seine Güte währet ewiglich. Kann die Hundsfliegen nicht ändern. Nicht? Er verwandelte Wasser in Blut, denn seine Güte währet ewiglich. Auch wieder nichts zu machen. Ja. Unser Gott bleibt, der er ist, die Liebe. Gerichte genehmigt er, Anträgen der Geschöpfe her. Nun, zweites Gleichnis, da ist schon ein Feind maximal wirksam im Kosmos wieder, im ganzen Acker der Welt, des Weltalls, der das kann und von Gott genehmigt, dass er sein Unkraut säen kann, im ganzen Weltall. Große Tragik. Aber das Endgericht entscheidet dann über die Dinge. Senfkorn, die ganze Tragik der Menschwerdung Jesu, seines Todes im Garten bis in den Scheol hinab und die Herrlichkeit seiner Auferstehung, eine ganze Schöpfung wird aufgrund dieser Gottestat in Herrlichkeit versetzt. Sauerteig, jetzt speziell auf Israel gezielt, mit welchem Volk das Wort Gottes anvertraut worden ist, in einmaliger Weise, dass ausgerechnet die auserwählten Religionsführer in Israel, also Gesetzeskundigen, von den hohen Priestern über die Gesetzlehrer und die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass die in ihrer Bosheit das Wunder des vollkommenen Gotteswortes in dieser Herrlichkeit und Präzision durchsäuern mit ihrem Sauerteig der Bosheit und ihrer falschen Lehre, ihrer Heuchelei und dergleichen Dingen mehr. Dann haben wir gesehen, für uns gilt jeden Sauerteig ausfegen und haben den Unterschied kennengelernt zwischen altem Sauerteig, der ist nicht böse oder schlecht, sondern der ist nur heilig, gerecht und gut, sogar ganz positiv geladen, weiß aber nicht von Liebe und Barmherzigkeit. Und dann ist alles nichts nütze. Dann ist alles nichts nütze, ganz klar. tragische Dinge. Jetzt kommt das erste Wunderding, was wir vorgestern früh beachten durften, der im Acker des Weltalls zweimal verborgene, wunderbare Schatz. Verborgen in einem Geheimnis, vor der Welt und vor Engeln und alle gelüstet da hineinzuschauen. Und jetzt kommen wir an das Gleichnis der einen kostbaren Perle. Wir lesen wiederum Vers 45. Wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Also, da haben wir genau die gleiche Formulierung wie im Gleichnis vom im Acker verborgenen Schatz. Dort lesen wir, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Ja, wir haben gesehen, aus Freude an dem, was Gott ihm in uns, den Gliedern seines Herrlichkeitsleibes, geschenkt hat, geht er hin und erlöst gleich die ganze Schöpfung, das ganze Weltall. Und da er nun eine sehr kostbare Perle gefunden hat, eigenartig, was steht da nicht? Ne, da steht nicht, dass er vor Freude hingeht. Ich bin ganz erschrocken im Moment. Er geht einfach hin. Er geht auch hin und kauft. Verkauft alles, was er hat, und kauft diese eine Perle. Da haben wir vor uns einen Kaufmann. Einen Kaufmann. Einen eigenartigen Kaufmann, den wir jetzt etwas näher ansehen dürfen, vorerst. Erstens, er verkauft, wenn er schon verkauft, alles geschenkweise. Und doch sagt er, kauft bei mir. Kauft bei mir. Warum gebt ihr Geld aus für das, was nicht Brot ist, für das, was nicht Wasser ist? Kauft bei mir. Alles umsonst. Echt wunderbar. Er verkauft, ja, meistens ist übersetzt, umsonst. Ich pflege ich darf nicht gerne auszusprechen. Ich hoffe, liebe Geschwister, dass ich jetzt nicht umsonst zu euch rede heute früh. Ist das auch ein Umsonst? Nicht? Ja. Bitte, na deshalb. Sondern das griechische Wort heißt geschenkweise, ist jetzt, jetzt klar. Jetzt ist es klar. Sollte er uns in ihm nicht alles schenken, ohne Bedingung, das ist unser Gott. Und dann sagt er, bitte, Kaufmann, der Kaufmann, wie er nach dem Herzen Gottes sein sollte, der verschenkt alles, wenn solche kommen, um bei ihm zu kaufen. Bitte, Jona, nur schnell, der vom Angesicht des Herrn hinwegflieht, weil er genau das Gegenteil machen will, was Gott ihm gesagt hat. Kommt ans Meer hinab, er will nach Westen fliehen, er sollte ja nach Osten, nach Ninive, nach Nordosten gehen. Und kommt ans Meer hinunter, nach Jaffa, und findet ein Schiff, 40, bereit. Und jetzt, er bezahlt das Fährgeld bis nach Tarsis in Spanien. So. Ja. Also, überall, wo etwas bezahlt werden kann, da heißt dann, wer bezahlt, der befiehlt. Wer bezahlt, der befiehlt. Das gilt doch hier in der Welt. Und unser Gott, wir möchten so gern bezahlen. Wir möchten so gern eine Gegenleistung bringen. Das steckt ja bei uns. Das Katastrophen, Bei uns. Wenn wir so am Tisch sitzen, da in Maran oder sonst wo, beim Kaffee, und da will jemand alles bezahlen, nicht wahr? Und dann kommen da unsere stolzen Berner vor und sagen, nein, das gibt's nicht, nein, also das läuft. Wir haben selber Geld, nicht wahr? Und so weiter. Also sich selber etwas wirklich schenken lassen, ohne jede Gegenleistung.
Nicht? Aber nicht nur die Berner, geht auch anderen so.
Danke. Danke. So. Dagegen bezahlt er einen weit übersetzten Preis, um das zu erwerben, was ihm schon lange gehört. Ist das ein eigenartiger Kaufmann? Nur weil er sein gesamtes Schöpfungswerk einem herrlichen ersten Schöpfungswesen anvertraut hat für die Zeiten der Zeitalter. Und dann kann er nicht mehr zusehen, wie das weitergehen soll. Er ist bereit, einen Preis zu bezahlen, und zwar nicht nur einen Preis zu bezahlen, das wäre noch einfach, teuren Preis, sondern ein Lösegeld auszuhändigen in die Hand des Berechtigten, der es gefordert hat. Er forderte die Seele des heiligen Gottes als Lösegeld, wenn er die Schöpfung, die ihm übergeben ist, für die Zeiten der Zeitalter, vor der Zeit vollständig freigeben wird. Eigentümer ist Gott längst. Er ist gerecht auch jedem seiner Feinde gegenüber. Dem Feind gegenüber erst recht. Vollkommen. Gerecht ist nur wenig gesagt. Wenn wir ins Herz unseres Gottes hineinschauen können, wenn wir wollen, wirklich, es ist uns geschenkt. Er kauft das, was ihm gehört, zu einem weit übersetzten Preis, ist sogar bereit, ein Lösegeld dorthin auszuhändigen, wo es nach seinem Herzen das Furchtbarste ist. Drittens, er lässt seine Rechnung mit dem belasten, was anderen schuldig sind. Haben wir verstanden? Wer von uns hat sich nicht verschuldet an einem anderen Menschen? Und unser Gott sagt, was er dir schuldig ist, das rechne mir zu. Ich will bezahlen.
Psalm 69. Was ich nicht geraubt habe,
sagt der Herr,
muss ich alsdann erstatten.
Muss ich erstatten. Das kann ich nur nicht anders, das bin ich meiner Liebe schuldig. Das war das Dritte. Dieser eigenartige Kaufmann hat eine eigenartige Rechnungsweise. Ja, schlagen wir das Wort doch vielleicht auf. Es ist wohl 2. Korinther 5. In den Versen nehmen wir von Vers 17 an. 2. Korinther 5, 17. Daher, wenn jemand in Christo ist, da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Hat Gott abgerechnet, dieser Kaufmann. Siehe, alles ist neu geworden. Das ist die Haltung Gottes. Kennen wir die? Und in diese Haltung sollten wir verwandelt werden. Wir sehen auf das, was vor Augen ist. Und der Glaube sieht nicht auf das, was vor Augen ist. Der Glaube ist ein Bloßlegen der Natur der Vorgänge, die man nicht sieht. Also, alles aber von dem Gott, der uns versöhnt hat, nicht sich, sondern uns. Gott war noch nie unversöhnt. Wann begann er seine Welt, seine Schöpfung zu lieben? Schon vor Grundlegung der Welt. Wann hört diese Liebe auf? Nie. Waren wir mal unversöhnt? Und wie? Feinde waren wir. Hat er uns trotzdem geliebt? Hat uns mit sich selbst versöhnt durch Christum und hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben. Gegenüber wem? Allen, die noch nicht versöhnt sind. Wie lange? Solange noch ein einziger da ist, der nicht versöhnt ist. Weiter. Hat uns den Dienst der Versöhnung gegeben, nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos mit sich selbst versöhnen. War der ist die Weltfeindschaft wieder Gott. Jawohl. Hat er sie trotzdem geliebt. Also liebt Gott den Kosmos, das Weltall, dass er seinen Sohn dahin gibt. Nämlich, dass Gott in Christo war, den Kosmos mit sich selbst versöhnend, ihnen ihre Übertretungen nicht zu rechnen. Wer gehört dazu? Alles und alle in der ganzen Schöpfung. Gibt es so etwas? Ein Gott, der einzig wahrhaftige Gott. Aber jetzt nicht der Einzige im Christus, im Heiligen Geist, der es fertigbringt, trotz aller Bosheit und Schlechtigkeit und Widerwärtigkeit, Gesetzlosigkeit und Sünde und was es die Dinge alle, wie sie die Dinge alle heißen mögen, rechnet er keinem einzigen irgendetwas, keine einzige Übertretung zu. Ist das ein eigenartiger Kaufmann mit einer eigenartigen Rechnungsweise? Und in das Bild sollten wir verwandelt werden. Wenn mir jemand, was ist los? Sieht's? Hallo? Wenn uns, also sagen wir mal mir, jemand etwas Böses antut und es ist mir geschenkt, ich rechne es dem gar nicht zu. Was ist dann passiert? Gar nichts. Da muss ich mir nicht mal noch Mühe zu geben, dem zu vergeben. Gott muss nur vergeben, weil das Gesetz zurechnet. Er selbst rechnet gar nichts zu. Ist er die Liebe? Kennen wir 1. Korinther 13? Rechnet die Liebe Böses zu? Zweiter Zeuge. Er jetzt ihnen allen ihre Übertretungen nicht zurechnen. Kaufmann. Ja, wir kommen ja noch ans Gleichnis vom Haushalter der Ungerechtigkeit. Da lernen wir ganz raffinierte Kaufmannskünste, Methoden lernen. Ja, also ich bin kein Kaufmann, ist Erich da? Was? Oh, aha, mein Jüngster. Was? Oh, aha, mein jüngster Sohn, ist ja gut, dass er nicht da ist. Ja. Also. Der ist dann eher Kaufmann als ich. Und nun gibt es, nein, das kommen wir dann beim Gleichnis dran. Wir wollen ja zur Perle kommen. Nachdem wir das hören durften, ins Herz senken lassen dürfen, was wir für einen wunderbaren, wirklich einzigartigen Gott haben, hören wir jetzt doch. Und doch rechnet er zu. Und doch rechnet er zu.
Aber was? Was rechnet er zu?
Er rechnet den Sündern, die zu ihm kommen, seine eigene Gerechtigkeit zu. Wieder ein eigenartiger Kaufmann. Eigenartige Rechnungsweise. Und zwar vollzieht Gott das in einem Augenblick. Da komme ich als gesetzloser, gottloser Mensch durch Einladung, durch die Gnade Gottes zu ihm, stelle mich ihm, wie ich bin, und er sagt mir, du bist jetzt meine Gerechtigkeit geworden. Und zwar ohne Gesetz. So sind wir nun ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geworden. Allein durch den Glauben. Paulus. Aber bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Ja, was heißt jetzt das wieder? Das heißt, wenn wir, die den Geist Gottes nun haben, und Christus uns zur Weisheit Gottes gemacht ist, und die ist nun uns zur Verfügung gestellt, um schwere Probleme lösen zu können, die die Schrift aufwirft. Fragenkomplexe zu beantworten, die die Schrift stellt. Dann haben wir in unserem Herrn einen Kaufmann, der durch ein Wort des Apostels Paulus, das ist so wichtig, dass wir das aufschlagen, in Römer 2, oder noch Römer 1 sogar, nein, Entschuldigung, habe ich doch, es ist Römer 4, Entschuldigung. Ich weiß ja nur, steht es bei mir auf der linken Seite, in der linken oder rechten Kolonne, oben oder unten, nicht wahr? Kapitel und Verse sind mir unbekannte Dinge. Also, der Prüfstein unseres Glaubens, der allein auf der Gnade Gottes beruht, heißt, Vers 5, Römer 4, dem aber, der nicht wirkt, nicht mit Werken umgeht, sonst oder mit Gesetzeswerken, nicht, sondern dem glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, der ist der Mensch, der den Gott geschenkten, lebendigen, wahrhaftigen Glauben besitzt. Sollten wir mal in die Herzen aller Frommen gucken können, was die dazu zu sagen haben. Ja, ich sag's jetzt, das fehlt dir gerade noch, wohin kämen wir da, nicht wahr? Ja, also, und nun, dieser wunderbare Gott rechnet Sünde nicht zu, rechnet die Übertretungen nicht zu, sondern er rechnet zu seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seinen ganzen Reichtum und schenkt das alles allen und sich selbst. Kaufmann. Sind unsere geliebten Juden auch Kaufleute? Genau von dieser Qualität. Warum lacht ihr jetzt? Naja, das hören wir dann auch noch. Ganz großartig. Jetzt zurück zu unserer Perle. Unser Gott sucht schöne Perlen. Jetzt findet er eine sehr kostbare Perle. Und als er sie gefunden hatte, ging er hin, wieder in Christo, und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Im Gegensatz zu einem Schatz im Acker haben wir hier jetzt einen Gegenstand, eine Perle, die ist nicht in der Erde, also im Kosmos als solchen, sondern eine Perle wird ja bekanntlich aus dem Meere, aus dem Wasser gefischt. So. Wenn wir das Stichwort Perle vor uns haben, dann denken wir vorerst sofort an was für Gottesworte. Perle. Ja, natürlich. An das neue Jerusalem. Da sind 12 Tore. Und wann werden die geschlossen? Die werden nie geschlossen, sind immer offen, also Tore, Perlentore, und tragen die Namen der 12 Stämme Israel. So. Herrlich. Und das ganze neue Jerusalem als Gottesstadt von bleibender, wachsender Herrlichkeit ist ganz Israel erlöst. Und die Lichtquelle in diesem neuen Jerusalem, die das Zentrum dieser Stadt Gottes bewohnt, ist Gott selbst mit seinem Christus samt seinem Leib. Wir sind der Lichtquell im neuen Jerusalem. Da ist der Mann in sein Weib eingegangen, nach der Hochzeit. Ganz wunderbare, allerheiligste Dinge. Also Stichwort Perle weist uns sofort wohin? In der Auslegung? Nach Israel. Nach Israel. Dann haben wir ein Wort in Hiob 28, Vers 18, dass allerdings die Weisheit Gottes noch wertvoller ist als Perlen. Als Perlen. Sehen wir, das ist Christus. Christus, die Mitte. Er wohnt nun in Jerusalem. Das Weib ist die Wohnung des Mannes, lesen wir ja direkt. Dann haben wir eben das harte Wort, Matthäus 7, Vers 6. Werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Das heißt, er sagt es genau, dass Gott diese solche Kostbarkeiten deshalb verborgen hat, weil er wusste, meine ganze Schöpfung kann die Heiligkeit, die allerheiligste Art und wunderbare Feinheit und Intimität dieser Dinge gar nicht handhaben. Also auch deshalb verborgen. Die Stelle haben wir in Offenbarung 21, Vers 21, wäre so leicht zu behalten. Das bringe ich nicht fertig. Aber ich bin getröstet, das muss ich auch noch mal wiederholen. Ist der Schreiber vom Hebräerbrief ein prächtiger Schreiber, ein gottbegnadeter Schreiber? Ja. Der schreibt aber in seinem Brief zwei oder dreimal, es hat irgendwo einmal einer gesagt. Ja, und meint irgendeine Schriftstelle, nicht? Ja, das Schönste ist jetzt, jetzt könnte man erst recht lachen, ne? Da nennt er eine Stelle, es hat irgendwo einmal einer gesagt, so und so, und stellt euch vor, ich weiß, wo die Stelle steht, und der nicht. Also, Weisheit ist noch mehr wert. Wie kommt eine Perle zustande? Was ist das? Das Meer stellt das Meer der Nationen dar. Im Meer gibt es allerhand Tiere, gibt es das unter den Nationen auch. Kleine und groß. Und jetzt handelt es sich hier mehr um kleine Tiere, das sind ja die Perlmuscheln. Was passiert? Es kommt da in so ein Meertier ein Fremdkörper, wenn so ein Körnchen Sand ist. Und jetzt umhüllt, kapselt der Schleimabsonderung dieses Meertiers den Fremdkörper einfach als, um schadlos zu sein, sich schadlos zu halten, ab und produziert jetzt so eine Perle. So. Also was dürfen wir das jetzt ansehen? Kapitel sehr einfach. Die Söhne Israels sind ja unter den Nationen zerstreut, mehr der Nationen. Und bilden meistens Ghettos. Was heißt das? Da werden sie eingekapselt. Nicht? So. So. Für sie schrecklich, ne? Unheimliche Sache, schmerzvoll, schrecklich. Aber von Gott aus, was macht er? Da bereitet er hier seine Perle. Ja, was nützt es jetzt, wenn da drunten im Meer der Nationen solche Perlen bereits vorhanden sind? Wenn die nicht heraufgefischt werden, Perlenfischer, ein wunderbarer Beruf, aber ein gefährlicher Beruf. Ne? Wen sehen wir da als Perlenfischer? Ha. Wer ruft dann Israel zurück? Ich werde euch zu Menschenfischern machen und die zwölf, für die zwölf Stämme Israel. Ne? Das sind Perlenfischer. Und Gott lässt diese Arbeit vollziehen und freut sich und jetzt sucht er schöne Perle. Also zwölf hat er auch, die hat er schon. Nicht? Jetzt eine besondere, das ist dann das ganze neue Jerusalem, eine sehr kostbare Perle. Und um dieser Herrlichkeit willen, in Bezug auf Israel, dass er nun eben besonders, gerade um seiner Elendigkeit willen, Halsstarrigkeit willen, verloren sein willen, eben mit besonderer Liebe umhüllt und sucht. Auch um Israels willen ist er hingegangen und hat alles dahin gegeben, was er hatte. Und konnte, kann er etwas verkaufen und umsonst allen alles schenken. Auch Pfingsten in Jerusalem ist schon ein Angeld in dieser Richtung. Ein Angeld, da tritt in den Augen Gottes schon als erster Blick diese eine von Gott begehrte Perle in Sicht. Da werden Prophezeiungen zitiert von Petrus, die genau genommen auf tausendjährige Reich zielen und letzten Endes auf die Zustände in der neuen Schöpfung hinweisen. Ich darf schnell ein Erlebnis erzählen, der Herr möge es schenken, dass ich das auch mit Kürze in Würze tun kann, dass ich mich einmal als Perlenfischer betätigen durfte. Ja. Jetzt sehen wir mal ab von Israel, einfach Perlenfischer. Als die Konferenzstätte auf der Langensteinbacher Höhe noch nicht stand, aber die Pläne schon dafür vorhanden waren, hatten wir durch Geschwister in Holland die Möglichkeit, in Holland ein oder zwei Bibelkurse zu halten. Da haben wir auch einen Tag als Wander- oder Ausfahrttag benutzt und haben beschlossen, wir fahren ans Meer natürlich, wir Trockenländer, und haben, glaube ich, Den Haag bestimmt. Das Reisebüro empfiehlt uns, nein, macht das lieber nicht. Wir empfehlen, geht bei Sandford ans Meer. Gut. Ein Bus wurde bestellt. Die Leute, die Geschwister, fuhren mit. Und unter anderem war auch unser lieber Gerhard Günzel, Koch auf der Langensteinbacher, dort schon dabei. Adolf Heller war noch dabei. So. Wir hatten unseren Privatwagen, mit dem fuhren wir hin. Und zwar meine liebe Frau, eine Zürcher Diakonisse und noch die Holländer Frau, die die Sache möglich gemacht hat, diese Konferenz. Was passiert? Die Jungen am Meer angekommen, die Jüngeren, die haben sich gleich fertig gemacht,
zum Baden da im Meer.
Ich war auch da dabei.
Bei den Jungen, ja.
Bei der Jungen. Und weil es etwas Wellengang war, haben wir uns so an einer langen Kette die Hand gegeben und immer weiter ins Meer hinaus. Jetzt Gerhard Günzel erzählt mir nachher, auf einmal blicke ich da meine Nachbarin an, die ich da an der Hand halte, und erschrecke im Moment, die kenne ich ja gar nicht, die gehörte gar nicht zu uns. Schwarzfrage. Und die war zu verwechseln mit einer Tochter von unseren Leuten. So, er überlegt, was soll ich tun? Soll ich sagen, entschuldigen Sie? Nein, das kann ich nicht. Da geht er zu sprechen mit ihr. Dann merkt er, na, so hat er gesagt, wer wir sind und was uns bewegt. Dann merkt er, die spitzt die Ohren und so. Ein Bruder, der etwas kränklich war, ist am Ufer auf und ab gegangen und hat das bemerkt. Jetzt ist das vorbei. Wir gehen zurück, ziehen uns an. Jetzt der Bruder, der das beobachtet hat am Ufer, der geht auf sie zu und unterhält sich jetzt mit ihr. Er hat da gemerkt, das ist irgendetwas im Gang. So. Und ich wusste von allem noch nichts. Ne? So, jetzt kommt der Bruder dann zu mir und gibt mir einen kleinen Hinweis. So, aufpassen oder mal auf die Rücksicht nehmen. Dann habe ich abgemacht mit einigen, wir gehen dann ins Kaffeehaus, einen Kaffee zu trinken, wenn wir soweit sind. Ist was passiert? Dann meldet sich diese unbekannte Tochter, die war vielleicht 18 Jahre, 19 alt, ausgerechnet bei der Holländerin, bei unserer Schwester, kommt mit ihr ins Gespräch und wie die merkt, das ist eine ganz fragende, suchende Seele, sagt sie ihr, da ist der Konferenzleiter da oben im Kaffeehaus, am besten Sie gehen zu dem und der kann Ihnen eine bessere Antwort geben. Und weil unsere Holländerin so lange nicht kam, ging ich dann raus und habe gesehen, da sehe ich sie da unten noch am Strand mit jemandem, ne? Gehe auf die zu, die sagt, jetzt kommt der gerade da. Ne? Und ich stelle sie vor und dann habe ich ein paar Fragen gestellt, wusste ich auch Bescheid. Dann sage ich, ja bitte, ziehen Sie sich doch an und kommen Sie noch zu uns zu einer Tasse Kaffee. Gesagt, getan, sitzt sie da vor uns, stellt Fragen, ich gebe Antwort und jetzt, dann erzählt sie, sie sei gestern Abend mit einer Reisegesellschaft ganz allein, also mit unbekannter Gesellschaft, hierher in die Ferienurlaub gekommen und habe Gott gebeten, er möge sie mit lieben Leuten zusammenführen. Ja. So. So. Schön. Gestern, und sie sei im Hotel da und da, nicht weit vom Strand, abgestiegen und hätte uns gesehen, hat gesagt, dort da ist mir wohl bei denen nicht. Und hätte sich da gleich eingehängt. Ja. Und wie ich das zur Kenntnis genommen habe, dann wurde ich kühn und habe gesagt, Sie, Fräulein, wissen Sie was? Sie mit Ihren Fragen gehören zu uns. Ich schlage vor, überlegen Sie sich, wir nehmen Sie mit an den Ort, wenn Sie wollen. Da wird sozusagen nichts anderes gemacht, als solche Fragen beantwortet, die Sie jetzt bewegen. Die überlegt und sagt, jawohl, ich komme mit. Aber jetzt wie, wo, was, wann? Ne? Die war ja im Hotel allein, abgestiegen, schon sich eingerichtet im Zimmer. Habe ich gesagt, so. Jetzt gehen Sie gerade in Ihr Zimmer, melden im Hotel, Sie gehen vielleicht für ein paar Tage, Sie können sofort wieder zurückreisen, wenn es Ihnen nicht gefällt. Habe aber die Diakonisse noch mit ihr mitgegeben. Ich dachte schon, gut. Richtig. Abgemacht, wir kommen dann etwa in 20 Minuten, eine halbe Stunde nach. Jetzt fahren meine Frau und ich und die Holländerin zu dem Hotel hin und schon kommt die Diakonisse uns entgegengesprungen und sagt, Bruder Ruhl, Die Dame des Hotels, was die Eigentümerin, hat die Polizei alarmiert.
Ja. Die Polizei alarmiert.
Ja. Mhm. Ja, jetzt wird's schön. Jetzt wird's schön. Ausgestiegen, die Holländerin mitgenommen. Und richtig kommt schon ein Mann im Sturmstrick da aufs Hotel zu, mit mir die Treppe rein, im Feuer. Und da ist die Hotelmutter, Tränen in den Augen und die Tochter daneben. Nicht wahr? Könnt ihr euch vorstellen, hat mich gefreut, wie die besorgt war, mal, nicht? So eine Hoteldame. Gut, der Geheimpolizist, meldet sich an mich und dann sage ich kurz, um was es geht. Sag, bitte, da ist eine Holländerin, mit denen können Sie sich unterhalten, die weiß genau Bescheid. Nicht? Dann nahm er die auf die Seite, hat sich ein paar Minuten mit ihr besprochen, kommt zurück und sagt der Hoteldame, meine Frau, nette Frau, die Tochter kann mit den Leuten reisen, ist alles in bester Ordnung. So. Und dann sage ich der Frau, also, wir nehmen jetzt, wir haben gerade noch einen Platz in unserem Wagen, fünften Platz, wir nehmen jetzt diese Tochter mit, sie kann morgen schon wieder zurückkommen und wir begleiten sie so zurück, wie wir sie jetzt entführen. Nicht? Genau, zu fünf, zu vier. Ja, so. Jetzt kommen wir an. Der Bus war gerade auch angekommen mit allen Geschwistern. Der Gerhard Günzel steigt aus und sieht uns ankommen und sieht da dieses Mädchen, das er da irrtümlich an der Hand hatte, aus unserem Wagen aussteigen. Nicht? Jetzt könnt ihr denken, wie der geguckt hat, ja sowas großartig, nicht wahr? So. Und Adolf Heller, der war nicht dabei, sofort hat er dem Adolf Heller erzählt, was da passiert ist. Der Adolf Heller beim Abendbrot, liebe Geschwister, eine Neuigkeit. Bruder Muhl hat sich als Perlenfischer betätigt. So. Ja. Dann habe ich den Adolf ins Ohr geflüstert, sie will sich gern bei dir aussprechen. Aber Adolf, gib da gar keine Mühe. Du kannst nur noch Ja, Amen, Halleluja sagen, der Herr hat schon alles vorbereitet. So war es auch. So. Jetzt kam, und dann ist sie geblieben die ganze Zeit. So. Bis ans Ende. Und kam zum Glauben. Wunderbar. Und wie wir eine Schlussversammlung hatten, und wir dann noch einige Brüder eingeladen haben, ein Zeugnis zu geben. Und ich gucke nach, wer kommt jetzt dran. Taucht ein Schatten hinter mir auf und ich gucke, ist das Fräulein. So. Kommt Sitzung und sagt, ich habe noch nie vor Leuten gesprochen, aber ich kann nicht anders, ich muss jetzt sagen, wie glücklich ich bin. So. Was geschah weiter? Sie kam dann nach Langensteinbach und wurde an der Empfangstheke die Empfangsdame namens Inge Scharf. Wer hat sie gekannt?
Ja.
Inge Scharf. Und wurde dann Schwiegertochter von Robert Schad, vom Hausvater der Langensteinbacher. So. Also haben wir Perle gesehen?
Ja.
So. So, also ich schließe mit der Bemerkung. Liebe Geschwister, wenn ihr je ein Gerücht hören solltet, wisst ihr auch, Bruder Muhl hat es mal in Holland am Strand mit der Polizei zu tun gehabt, wegen einer 18-jährigen Tochter.
Also darf ich dazu nochmal etwas sagen, eine kurze Begebenheit. Ja. Darf ich auch noch ein Beispiel von einer Perlenfischerei einbringen, die es im übertragenen Sinne mit dem zu tun hat, was Bruder Muhl berichtet. Während des Krieges hat ein mir bekannter Prediger der Freien Gemeinde Folgendes erlebt. Er wurde zwangsweise eingezogen und als Wachmann in ein KZ von jüdischen Frauen gesteckt.
Also auch so eine...
Du kennst wahrscheinlich diese Geschichte. Ich wurde daran erinnert, wie es also hier um eine Perlenfischerei geht, wie unter großen Nöten hier jüdische Frauen nicht nur in ein Ghetto, sondern in ein KZ gesteckt wurden. dieser gläubige, liebe Bruder hat dann unter Einsatz seines Lebens diesen jüdischen Frauen Bibelteile zunächst Alten Testamentes übermittelt. Eine ehemalige jüdische Professorin aus dem Münchner Raum war die Kontaktperson. Und nach einer gewissen Zeit, er merkt, die Frauen sind so begierig, das Wort Gottes zu bekommen. Die haben es dann auch ganz heimlich still irgendwo gelesen. Dann hat er aber neutestamentliche Bibelteile auch dieser Frau übergeben, hat aber die Überschriften, die Anzeigen der Evangelien oder der Briefe um abgeschnitten, weil er wusste, dass da doch eine große Reserve war. Nach einer Zeit kommen einige Frauen und sagen, sagen Sie, was haben Sie uns da gegeben? Ist das nicht Schrift von dem, der ja in den jüdischen Augen der Gehängte, der Verfluchte ist? Und dann haben sie jegliche weitere Kontaktnahme zunächst abgelehnt. 14 Tage lang, bis dann diese Professorin wiederkommt und fragt, ist das Wahrheit, was da geschrieben steht? Und dann kann er ein Zeugnis geben, zwar immer nur kurz möglich, und hat gesagt, jawohl, ich glaube all dem, lesen Sie das weiter. Und dann sind etwa 200 jüdische Frauen aufgeschlossen worden in diesem KZ für das Evangelium. Sie haben in Jesus diesen Messias erkannt. Ein paar Wochen später heißt es, diese Frauen werden abtransportiert, die Waggons rollten an und dann hat eine unter Tränen bekundet. Wir wissen, wo es hingeht. Wir haben eine lebendige Hoffnung, Jesus, unser Messias. Sie wussten, sie werden jetzt irgendwo anders in ein KZ verlagert, wo sie dann in den Tod gehen müssen. Das war der Fall. Aber dieser Bruder hat mir berichtet unter Tränen dann, wie er so ein Perlenfischer war. Hunderte von jüdischen Frauen erleben hier durch das Wort Gottes in einem KZ Jesus und er hat dieser Vermittler sein dürfen. Er hat sein Leben nicht geschont, ich darf nur eins sagen, er hat dann einem der obersten KZ-Aufseher noch einen Dienst getan, auch unter Einsatz seines Lebens. Der lebt im Ehebruch und hat ihm gesagt, was sie da tun, ist vor Gott nicht recht. Und er wusste auch, er hätte durch die Willkür dieses Mannes den gleichen Weg in den Tod gehen müssen. Er hat es bezeugt und die Frau ist ihm dankbar gewesen. Die Ehe kam wieder in Ordnung. Also wie hier Menschen Jesus Christus bezeugen und darstellen, ich meinte, das sagen zu müssen an dieser Stelle, ne, wo also deutlich wird, dass unter großen Schwierigkeiten, Nöten, dann doch Menschen zum lebendigen Gott finden. Ein wunderbares Zeugnis zu dem.
Bitte schön. Eine Frage. Ja? War dieser Bruder SS-Mann?
Nein, der ist zwangsläufig wahrscheinlich auch in die, in die Uniform gesteckt worden. Doch, ja. Wie man also unter schwierigen Bedingungen selbst durch Jesus bezeugen kann.
Ja. Also wir sehen die Vorgänge und Perlenfischerei, Einsatz des Lebens,
ja,
tatsächlich, um Produkte, das heißt, wie Söhne Israels immer Fremdkörper im Meer der Nationen müssen. Und dann werden sie eingekapselt auf irgendeine Weise. Und dass das nun wieder unser wunderbarer Gott versteht, gerade hier dann seine kostbarsten Perlen bereiten zu lassen. Und gerade, das darf man aber nicht laut sagen oder dann nicht falsch anwenden, ne, benutzt er ja, die Arbeit der Meertiere, dass diese Perlen überhaupt zustande kommen. Ne? Und seine Mitarbeiter, das darf ich nicht zu laut sagen. Ne? Ja, nicht zu laut sagen. So, aber Fischnetz, und zwar, da hat das Neue Testament dreierlei Netzarten. Wir haben vor uns in diesem Gleichnis in Matthäus 13, wir lesen es, Vers 47, wiederum ist das Reich der Himmel gleich einem Netz. Jetzt verstehen wir mich, wenn ich sage, das Reich der Himmel ist nicht gleich einem Netz, sondern das Reich der Himmel ist gleich einem Netz. Und jetzt kommt alles andere, was dazu gehört, das ins Meer geworfen wurde und von jeder Gattung zusammenbrachte, welches sie, als es voll war, ans Ufer heraufzogen.
Und sie setzten sich nieder und lasen die Guten in Gefäße, und die Faulen warfen sie aus. Also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Also ganz parallel mit Weizen und Unkraut. Und wie wir dort lesen, bei Weizen und Unkraut, die Schnitter, die zur Zeit des Endes dieses Zeitalters jetzt alles miteinander mähen, das sind Engel, nicht? Haben wir gelesen. Die Schnitter sind Engel, und jetzt hören wir, was wir hier lesen. Also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Jetzt, die Engel werden ausgehen. Also das sind hier die Fischer, und zwar mit einem großen Schleppnetz. Und das handelt es sich hier. Das Gesamtgericht über die gesamte Menschheit am Ende dieses Zeitalters hat Gott Engeln übergeben. Also was müssen Menschen auch präsentieren können, wenn sie von Engeln gerichtet und sortiert werden? Werke? Werke? Ja. Liebe Geschwister, und wie können wir uns wieder neu, in besonderer Erkenntnis, freuen, dass wir nicht dem Gericht von Engeln übergeben sind, sondern mit wem dürfen wir es zu tun haben? Ja, mit unserem Herrn und Haupt. Der uns, wenn er uns zu sich gezogen hat, verwandelt hat, in sein Bild, umgestaltet hat, vor seinen persönlichen Richtstuhl nimmt. Und dann, also entschuldigt, wenn ich jetzt schon sage, ich freue mich riesig darauf. Was da alles offenbar werden wird, was da alles offenbar werden wird, nämlich wie wunderbar das Herz unseres Herrn Jesus Christus, unseres Hauptes, sich offenbaren wird, wenn er alles richten wird, was jetzt noch in Ordnung zu bringen ist. Überragend, da staunen alle, alle. Er wird ja nur die Dinge des Herzens ans Licht bringen und alles Verborgene offenbaren. Um alles vollkommen bereinigt zu haben. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Bitte, die Engel, verstehen wir Offenbarung 1, Vers 1, dieses schreckliche Gerichtsbuch in der Hauptsache. Ich habe meinen Engel gesandt, sagt Jesus, euch diese Dinge zu verkündigen. Und es sind nur immer Engel, die die Gerichte vollziehen. Andere Engel, solche Engel, ganze Heere von Engeln und so weiter. Wer stößt die Posaune dar? Nicht der Herr, sondern sieben Engel. Wer gießt die Zornschalen aus? Nicht der Herr, sondern wieder sieben Engel. Wer die Siegel, ja, die Siegel öffnet er, das heißt, alle Gerichte ruhen in der Hand seiner Liebe. Nummer eins. Die Engel werden ausgehen, die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen, da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Jesus spricht zu ihnen, habt ihr dies alles verstanden? Sie sagen zu ihm, ja. Also da ist mein Glaube noch nicht groß genug, ne? Um dieses Ja glauben zu können. Ja. Also vom Herrn aus, ich glaube, ja. Nun, das Gewaltige vor uns, wenn Engel richten, so. Die verschiedenartigen Netze, die Gott vorerst da am See Genezareth zur Tracht und im Mittelländischen Meer zur Darstellung gebracht hat, vor uns zuerst dieses Schleppnetz, wo einfach gewaltige Massen jeder Gattung herausgezogen werden ans Ufer. Dann kommt eine zweite Gattung Netz, das Beutelnetz, Matthäus 4, Vers 18 und Markus 1, Vers 16. Das sind die Netze der Jünger. Also die Jünger haben keine Schleppnetze geworfen. Das machen die Engel. Die Jünger Beutelnetze, also immerhin, nicht? Die haben ja mit einem Fischzug mal gerade 153, nicht? Gefangen. Und eigenartig, die waren alle genießbar. Und dann kennt Gott auch noch Einzelfischerei. Angel, die Angel. Wer durfte sich mal als Einzelfischer betätigen? Ja, von den Zwölfen sogar. Petrus, und zwar Matthäus 17, bitte? Matthäus 17, Vers 27. Das war der erste Fisch, bei welcher Gelegenheit? Petrus, zahlen die Söhne des Königs auch Steuern? Sagt Petrus, nein. Das seid ja ihr. Also wir haben keine Steuern zu bezahlen, aber damit wir keinen Anstoß geben, Petrus, wirf deine Angel aus und was passiert? Der erste Fisch, den er rauszieht, der hat gerade den Groschen oder wie man das sagen soll, im Mund, gerade der Betrag, der dem Kaiser abzuliefern war. So. Sehen wir da ein feines Vorbild, das als Vorbild bei Petrus. Insofern hat er mal eine Einzelfischerei, eine Angel gezogen im Hause des Cornelius. Eine Hausversammlung gleich an der Angel gehabt. Ja. Und dann war das noch im Kauf, ein Hauptmann des Cäsar, des Kaisers. Aha, also auch Gott hat so ein Steuerfunktionär. Nun, was ist nun bei Paulus der Fall? Was für eine Art Fischerei? Bitte?
Angelfischerei.
Ja. Genau Einzelfischerei, einen nach dem anderen. Und zwar aus dem ganzen Völkermeer, bitte jetzt. Aus dem ganzen Völkermeer. Nur Einzelne. Nach Auswahl der Gnade, die Gott den einzelnen Fischen geschenkt hat, vor Grundlegung der Welt. Aber oh weh, die armen Fische, alle. Ne? Wer ist denn nicht lieber wohler im Wasser, ne? Als an der Luft? Ne? Oder auf dem Land? Ne? Jeder Fisch, der herausgezogen wird aus seinem Element, aus den Nationen, ne? Der kommt an die Luft, wird vom Geist umgeben und muss zuerst einmal sterben. Ne? Und dann wird er zu welchem Zweck gefischt? Dass er Speise für andere sein kann. Und da wollen wir uns lieber nicht mehr fischen lassen. Ja bitte, das alles geistlicherweise. Wir sind dann ja zuletzt ein Brot Gottes. Für das Leben der Welt, wir die vielen, ein Brot, ein Leib. Und noch einmal, unser Fischer, Paulus, der fischt diejenigen heraus, wie ich bezeugen durfte, wie wir doch wissen, die Gott in seiner Gnade vor Grundlegung der Welt, als er alles schon erforscht hat, ersehen hat und weshalb erwählt hat. Weil die Einzelnen, die jetzt durch die Gnadenfischerei herausgeholt werden aus ihrem Todeselement, die erbarmungswürdigsten sind von allen. Was hat Gott auserwählt? Ganz prompt, was nicht ist in dieser Welt. Die Elendesten, die Verachtetsten und so weiter. Ausnahmsweise kommt mal ein großer Fisch auch dabei heraus, aber auch, weil er gleich erbarmungswürdig war in den Augen Gottes wie wir. Also kurz, ein Auserwählter Gottes zu sein, ist alles andere als eine Ehre. Grund zu tiefer Demütigung. Wir sagen, jawohl, Herr, danke, danke. Du hast auch mich damals in meinem Blute zappeln sehen und hast gesagt, in deinem Blute lebe. aber dich meiner erbarm vor Grundlegung der Welt. Zu welchem Zweck wählt Gott diese Nichte aus? Damit er in ihnen, wenn er sie allein durch Gnade vollendet hat, zum Herrlichkeitsleib Jesu Christi hin zusammengefügt hat, einen Organismus besitze, durch den er alle Nicht-Auserwählten erreichen und retten kann, ein jeder in seiner eigenen Ordnung. Sind wir dann zufrieden, wenn es sich um diese Dinge handelt, wenn Gott auserwählt? Dann sind sogar Leute aus der Welt zufrieden, wenn sie so etwas hören. Dann sagen sie, ja dann, dann allerdings. Dann haben wir nichts mehr zu melden. Dann haben wir zu schweigen. Beispiel: Abraham als Einzelnen herausgewählt aus einer Masse von Nationen. Keine Idee da war, dass ein Staat Israel, Volk Israel mal gäbe. Abraham. Dass ein Tag kommen konnte, wo er sagen konnte, in dir und deinem Samen werden gesegnet werden alle Generationen der ganzen Erde. Das war der Zweck. Zweck der Auswahl. Und was war Abraham von Haus aus? Er wurde erzogen als Götzen- oder Götterdiener. Seine Väter, lesen wir, dienten anderen Göttern. Also, als was wurde er erzogen? Ich habe lange Zeit gedacht, ja, Abraham, der hat gut zu sein gehabt und gottesfürchtig. Das war also von Haus aus ein frommer Mann, nicht so, nicht so wie ich. Nicht so. So, nein, nein. Zweites Beispiel, Josef. Auserwählt aus der Gruppe seiner Brüder von Gott. Herausgenommen, abgesondert, tiefen Wege geführt. Weshalb? Erstens, deshalb, damit ein Tag kommen konnte, wo das ganze Haus Israel gerettet wurde. Durch Josef. Genau nur auf diesem Wege der Auswahl. Dass ganz Ägyptenland gerettet werden konnte. Und noch die ganze damalige Welt, auf die Gott die Hungersnot gelegt hatte, gerettet werden konnte. Also, Auswahl Gottes, Auserwählung hat es zu tun mit der Barmherzigkeit Gottes, die sich zuerst dorthin neigt, wo die Erweisung der Barmherzigkeit am nötigsten ist. Und zweitens, und diesen auserwählten Erstlingen, jetzt kommt noch etwas dazu, musste Gott, um sie retten und rechtfertigen und retten zu können, denen musste er mehr Sünden vergeben als allen anderen. Wer es noch nicht gemerkt hat, der bitte darum, dass es ihm gezeigt werde, ohne Katastrophe. So macht Gott. Ist etwa Christus gekommen für die Gesunden oder für die Gerechten? Nein, sondern für uns. Die Kranken, die Sünder. Vergessen wir nie, was uns geschenkt ist. Beim Überblick über diese 7 Gleichnisse sehen wir,